trabalhadores em Portugal não param de falar e eis aquilo que dizem. A revolução não é uma tempestade, mas um rio majestoso e fértil. Só se pode sonhar quando se está.
Die Arbeiterinnen in Portugal sprechen ohne Unterlass miteinander und sie sagen, die Revolution ist kein Sturm, sondern ein majestätischer und fruchtbarer Fluss. Man träumt nur, wenn man schläft. Die Brüderlichkeit ist kein Mythos. Im Unglück nimmt die Zahl der Freundinnen zu. Ihr, die ihr eintretet, lasst jede Verzweiflung fahren. Hier ist es, wo die Weisheit der Nation wohnt. Der Mensch ist der Bezwinger der Hirngespinste, die Neuzeit von morgen, die Regularität, nach der das Chaos seufzt, der Gegenstand der Versöhnung. Er urteilt über alles. Von jetzt an muss man mit der Vernunft rechnen, die nur auf die Fähigkeiten wirkt, die der Kategorie der Phänomene der reinen Güte vorstehen. Das Böse empört sich wider das Gute. Es kann nicht weniger tun. In der neuen Wissenschaft kommt jede Sache zu ihrer Zeit. Darin zeichnet sie sich aus. Wir werden gerecht geboren, jeder strebt zu sich. Das heißt zur Ordnung. Man muss zum Allgemeinen streben. Die abschüssige Bahn zu sich selbst ist das Ende jeder Unordnung im Kriege, in der Wirtschaft.
So, das Jazzstück, das wir da gerade gehört haben, das war die Jazzversion von Grandula Vila Morena vom portugiesischen Komponisten José Eduardo und seiner Band. Und ich habe jetzt Zwie von der Translip hier. Vielleicht uns zuallererst einmal dieser Text, den ihr gerade vorgelesen habt. Was ist denn das eigentlich gewesen?
Nun, das war ein Brief des Situationisten Guy Debord, die Situationisten waren eine einflussreiche neokommunistische Gruppierung in Frankreich, die den Mai 68 in die Bewegung der proletarischen Besetzungen maßgeblich mit vorbereitet und beeinflusst hat und auch in Portugal bei der sogenannten Nelkenrevolution, im laufenden revolutionären Prozess 1974, 75 geistigen und mentalen Einfluss hatte. Und dieser Situationist hat Briefe an Portugal geschrieben über die revolutionäre Lage dort, strategische Einschätzung, taktische Einschätzung. Und da hat er auch in diesem Brief Postskriptum sehr lyrisch etwas, was jetzt wir in viele Sprachen übersetzen im Moment, aus Anlass des 40. Jahrestags der Nelkenrevolution, wurde hier eingesprochen.
Okay, ihr seid von der Translip. Was ist denn die Translip?
Die Translip definiert sich als ein kleines kommunistisches Labor oder Laboratorium. Sie hat eine Bibliothek übernommen von dem Institut für vergleichende Irrelevanz in Frankfurt, das leider vor fast 2 Jahren geräumt worden ist und wo diese Bibliothek zum einen aufgebaut worden ist, dann aber auch gleich wieder abgebaut werden musste wegen dieser Räumung und jetzt nach Leipzig übernommen worden ist von Leuten, die sich ebenfalls Translip nennen und die eine solche Erarbeitung von revolutionärer Theorie, wie Kommunismus auf modernem, zivilisierten Maßstab möglich ist, zusammen anregen wollen. Das heißt, für Lohnabhängige, die jetzt nicht an der Akademie sowas untersuchen oder auch welche, die sich gar nicht für Theorie interessieren, sondern nur sogenannte Praxis machen, sondern das soll vermittelt werden und soll genutzt werden für eigenständige revolutionäre theoretische Arbeit.
Heißt das, ihr habt auch normale Öffnungszeiten, wo man Bücher ausleihen kann?
Noch ist die Translip-Bibliothek selbst als Kern im Aufbau. Das heißt, wir denken, dass wir erst so nach einem Jahr der offiziellen Eröffnung die Bibliothek auch in Betrieb nehmen können mit Öffnungszeiten. Also so gegen Ende des Jahres ist damit zu rechnen. Aber einstweilen laufen schon emsig Kurse, Lektürekurse, ein Kapitalkurs, ungefähr vierteljährige Kurse in die Einführung zur Gesellschaft des Spektakels, dieses situationistische Grundbuch und Lukács-Kurse, Analysekurse und alles mehr, was man sich so denken kann an revolutionärer Theoriebildung.
Gut, dann werden wir jetzt mal ein kurzes Lied anspielen, nämlich den Remedeju Katakura von der Band Supermama Jumbo.
Cinco carros brancos, brancos suma finados, finados de Vietnã. E na lupi lupi, e na faça oferta, mampunta calia com samba suga supra simoni.
Letícia Arusi Pali, ela é babumba pala, ela cozinha.
Dieses Lied, was wir eben anspielten, ist von einer Gruppe aus Mosambik, die heißt Super Mama Jumbo. Und wir haben es deswegen hier gewählt, weil der antikoloniale Kampf in Mosambik, in Angola, auf den Kapverden und in anderen Teilen des portugiesischen verfallenden Kolonialreiches der Antrieb, der Motor gewesen ist für die Auslösung der sogenannten Nelkenrevolution oder des Preck, des laufenden revolutionären Prozesses, wie sie es in Portugal eher nennen, der den Niedergang des Faschismus, des Klerikalfaschismus, des Salazar-Regimes in Portugal überhaupt erst möglich gemacht hat und ausgelöst hat. Ende der 60er Jahre, wo sich dieser Kolonialkrieg Portugals ganz schrecklich blutig zugespitzt hatte, auch mit Massakern und Gräueln. Das ist heute alles gar nicht mehr so bekannt. Und diese Gruppe ist aus der Tradition dieses antikolonialistischen Befreiungskampfes in den afro-lusitanischen Bezirken, wie das diese Kolonialherren nannten, entstanden und kritisiert aber auch die Befreiungsbewegung MPLA, da wo sie bürokratische und reaktionäre bürgerliche Züge angenommen hat.
Ja, es geht um die Nelkenrevolution, das 40-jährige Jubiläum der Nelkenrevolution 1974 in Portugal. Vielleicht zuallererst die Situation in Portugal, also was war denn vor 1974? Da gab es eine Diktatur. Wie genau sah die aus? Wer war da in der Macht? Wie hat die sich ausgeprägt, diese Diktatur?
Ich sagte eben, das ist ein klerikalfaschistisches Regime gewesen, das Salazar-Regime, das als Reaktion auf heftige Klassenkämpfe, die Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer sehr frühen Republikgründung geführt haben, anarcho-syndikalistische Basis und Motive hatten. Darauf reagierte dann gegen Ende der 20er Jahre und bis 1933 die sehr schwächlich entwickelte bürgerliche Klasse und vor allem die feudal-aristokratische alte Grundbesitzerklasse in Portugal, ganz am Rande Europas, auf ihrem Kolonialreich sitzend, das ihnen seit dem Beginn des Verlustes Brasiliens Anfang des 19. Jahrhunderts zerbröselt und zerbröckelte unter den Füßen. Die reagierten mit einer Art faschistischen Diktatur, eben unter Salazar, ein Finanzgenie, und der hat aber sich nicht auf eine Volksbewegung, eine faschistische, stützen können, sondern dass die Bevölkerung, insbesondere das Proletariat und die Landarmut, die dort sehr arm und sehr stark auch waren, die wurden also von einem Geheimdienst unterdrückt und haben das nie mental getragen. Es gab aber einen Haufen von Spitzeln und von diesen herrschenden Klassen, die von diesem Regime profitiert haben. Das Ganze zerfiel, wie gesagt, mit der Intensivierung des Kolonialkrieges in den 60er Jahren.
Du meinst eine Art faschistisches Regime? Also was genau macht dann den Faschismus in diesem Regime aus?
Ja, das ist eine Bündelung. Faschismus ist ja ein Metapher, ein Bild für ein Routenbündel, für diese Faszies, wo alles an nicht-demokratischen, antidemokratischen, antikommunistischen, rassistischen Zügen in einer rückständigen Gesellschaft, wie sie Portugal war, konzentriert sozusagen auf die Klassenkämpfe losgelassen wird, gerade wo diese sich intensiviert haben, wie es in der anarcho-syndikalistischen Bewegung, den Wellen in Portugal damals der Fall war.
Wie war denn zum Beispiel die Beziehung zu Franco? Also Spanien war zu der Zeit ja auch noch faschistisch. Also ja, die haben wahrscheinlich gut zusammengearbeitet, vermute ich.
Die haben zwar zusammen in einer Front gestanden, aber gleichzeitig hat gerade Portugal gegenüber den Achsenmächten auch auf eine Neutralität gesetzt, haben sich nicht am Krieg beteiligt und haben auch auf eine autarke Entwicklung setzen wollen. Sie haben versucht, sich abzuschotten und sich ganz auf die Konsolidierung ihres Kolonialreiches, während die anderen sich schon längst weltweit entkolonialisiert hatten. Das Empire und die anderen ehemaligen Kolonialmächte, da hat Portugal ganz auf diese autarke Entwicklung eines eigenen Kolonialreiches gesetzt.
Und wie haben die anderen Regierungen in Europa zu der Zeit auf diesen Faschismus auf der Iberischen Halbinsel reagiert?
Nun, die hatten natürlich Verflechtungen, wie es in rückständigen Ländern, und es war das rückständigste Land so ungefähr Europas gewesen, wenn man vielleicht mal Albanien ausklammert, da haben natürlich massive Interessen von verschiedenen Monopolen, Konzernen, Trusts und auch eben Banken bestanden, die gerade an der Aufrechterhaltung eines solchen Kolonialreiches in Afrika vor allem, als auch an der Aufrechterhaltung eines strengen Austeritätsregimes gegenüber der Bevölkerung in Portugal sehr interessiert waren. Die Ausbeutungsbedingungen waren dort erheblich aufgrund der billigen Arbeitskraft. Das schuf aber auch sehr große wirtschaftliche Probleme für Portugal.
Und die deutsche Regierung, wie hat die zusammengearbeitet oder eben nicht mit dem Regime?
Hervorragend, vor allem in der Adenauerzeit. Das macht sich zum Beispiel daran fest, ganz äußerlich, dass als Peter Weiß 1966 ein Agitationsstück, ein sogenanntes Musical, Gesang vom lusitanischen Popanz, also von diesem Popanz des Salazar-Kolonialreiches und Salazar-Faschismus schrieb, dass das kaum in der Bundesrepublik Deutschland aufgeführt worden ist, nur einmal in Rostock in der DDR und in Skandinavien und vielleicht einmal in Bochum. Und das war auch ein kleiner Skandal der diplomatischen Beziehungsstörungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal. Das mochte also keiner und dieses Stück ist bis heute auch von Peter Weißes Werk ungefähr das übergangenste. Das ist ein Symptom für dieses Verhältnis, das damals sehr innig und herzlich war seitens Westdeutschland und Portugal.
Weiter geht's mit unserem Interview zur Nelkenrevolution. Ja, Nelkenrevolution, wie kam es zu der?
Der Verdruss und die Zerrüttung und die Zersetzung, wie man so schön sagt, in dieser Kolonialarmee und auch in diesem ganzen Unterdrückungsapparat des Salazar-Regimes war gegen Anfang der 70er Jahre, wo ja auch die sogenannte 68er Bewegung sich weiter ausbreitete, gerade in Italien und der Einfluss der Studenten aus den gehobenen Klassen, der portugiesischen Studenten, die aus Frankreich kamen, war auch in dieser Hinsicht ein eher revolutionär angeheizter und viele von denen wurden in die Kolonialarmee auch hineingezogen und zersetzten die dann geistig und auch organisatorisch von innen, sodass schon um 1970 eine Art Verschwörung, das ist in Portugal nichts Neues gewesen, eine Militärverschwörung entstand, die dann 1974 am 25., 26. April auch glückte, ein ganz sauberer, gut organisierter Coup. Das nannte man, weil bekanntlich am Morgen die Bevölkerung, die streng angehalten worden war, zu Hause zu bleiben, um dieses Reformregime auch nicht zu behindern. Die Bevölkerung gehorchte nicht und die Frauen auf den Marktplätzen und so weiter steckten diesen dort aufgefahrenen Panzerfahrzeugen und den Soldaten, die dort aufmarschierten, in ihre Gewehrläufe rote Nelken. Und deswegen wurde das etwas kitschig die Nelkenrevolution genannt, auch eine anrührende Episode. Nur unblutig, wie heute getan wird, war das Ganze überhaupt nicht, wenn man eben diesen ungeheuren Blutzoll, der in Afrika vergossen worden war, um das überhaupt so weit kommen zu lassen, dass man sich von diesem Kolonialregime und dem Salazar-Regime befreit, wenn man den jetzt ausblendet. Es war also auch in den nächsten zwei Jahren durchaus nicht gänzlich unblutig. Es handelt sich um eine Militärdiktatur, die sollte das Regime reformieren und die Kolonien in eine beschränkte Unabhängigkeit entlassen. Aber es kam völlig anders.
Okay, und wer hat diese Revolution gemacht? Okay, die Studentinnen, aber gab es da noch irgendwie andere Akteure?
Nun, die Studentinnen waren vielleicht die letzten, die sie gemacht haben, auch wenn sie sicherlich an der Oberfläche geistig, literarisch, künstlerisch sehr umtriebig waren und auch begeistert waren. Aber gemacht haben sie eigentlich die Proletarisierten in Portugal schon Jahre zuvor, vor allem 1973 gab es Wellen von Streiks in den wenigen Großbetrieben, die vor allem Hafenbetriebe und um Lissabon herum entstanden waren. Und auch auf dem Land grummelte es. Es gab eine in der Illegalität seit 40 Jahren organisierte kommunistische Partei, also eine stalinistische KP Portugals, eine der stalinistischsten kommunistischen Parteien im Westen. Und die hatten auch einen Kader. Es gab geheime Gewerkschaften. Und all diese Unruhe, vor allem unter den Frauen, die in extremer Rückständigkeit und Unterdrückung gehalten worden sind, in diesem kirchlich, klerikal, katholisch-faschistischen System, da gab es eine erhebliche Unruhe. All das zusammengenommen löste die Revolution aus und eigentlich waren die Exekutoren dieses Umwälzungswunsches die Militärklicke, die dann eigentlich das Ganze eher gebremst hat, aber sich gleichzeitig als eine sehr linke und mit dem Volk zusammenarbeitende Militärregierung sozusagen verkaufen musste.
Wie entwickelte sich dann politisch die Nelkenrevolution oder danach, wie war dann die Politik?
Ich will nur ganz kurz noch auf das eben Gespielte eingehen. Das ist eine Punk- oder Punkrock-Version des Liedes, das auch ein Auslöser dieses Militärkuss war. Das war die Erkennungsmelodie Grandola Villa Morena, also Grandola, du sonnenverbrannte Stadt. Aber das war eine Art Utopie, diese Stadt. Und dieses Lied ist ungeheuer populär gewesen und war auch schon vorher als verbotenes Lied eines anarchistisch-kommunistischen Sängers, dieses José Afonso, der auch heute noch also fast ein Held dieser Revolution ist, bekannt. Und dieses Lied ist dann mit dem Ende dieser Revolution ab 1975, 76, dem Rollback, auch aus der Mode gekommen, oberflächlich, es wurde kaum noch gespielt oder es wurde verkitscht. Aber heute ist dieses Lied wieder in der Opposition gegen das heutige Sparregime und die heutigen portugiesischen Regierungen wieder überraschend, könnte man sagen, oder eben nicht überraschend, populär geworden. Nur so viel zu diesem Lied Grandola, da, wovon wir jetzt schon eine Jazz-Version am Anfang und jetzt eine eher Punk-Rock-Version gehört haben, von der es inzwischen sehr viele Versionen gibt. Ja, die Revolution selbst entwickelte sich ebenfalls völlig überraschend stürmisch, schon wenige Tage nach dem 25. und 26. April. gingen die Leute auf die Straße in Millionenausmaß, vor allem in den großen Städten. Am 1. Mai war wie so eine Heerschau dieser Klassenkämpfe. Und ab da entwickelte sich in verschiedenen Wellen eine große Bewegung von Besetzungen, noch die auch weit hinausging über das, was in Frankreich im Mai 68 einen Monat lang da gewesen war. Sondern das ging jetzt praktisch fast 2 Jahre. Wir wollen deswegen auch nicht mehr so kitschig von der Nelkenrevolution ab jetzt sprechen. Das ist nur so eine Erkennungscharge. Sondern wir wollen das so nennen, wie wir es schon angedeutet haben, mit der Abkürzung der PREC, also der Processo Revolucionario en Curso. Ungefähr sagen die Portugiesen, die das wirklich als Revolution ernst nehmen. Und das war nicht so eine Stunde Null zwischen Diktatur schlechthin und Demokratie schlechthin, sondern das war ein qualvoller, kann man sagen, und auch ein sehr euphorischer und stürmischer revolutionärer Umwälzungsprozess von unten. Und diese Besetzungen waren sowohl Fabrikbesetzungen in ganz großen, flächendeckendem Ausmaß, allerdings nicht in allen Teilen Portugals, in diesen Industriezentren. Es war in einem sehr großen Ausmaß, das allerdings gebremst war, Landbesetzungen mit der Errichtung von Landkooperativen, sodass am Ende dieses Präg dieses revolutionären Prozesses im Sommer, ungefähr Herbst 1975, wo das richtig in Fahrt kam, diese Landbesetzungsbewegung, da waren ungefähr ein Fünftel der Fläche der portugiesischen Ländereien besetzt und in Kooperativen schon umgewandelt worden von den Leuten selber, von den Landarbeitern und Landarbeiterinnen. Darüber gibt es auch ganz großartige Filme, auf die wir dann auch am Ende gern noch hinweisen wollen. Und es gab auch eine Menge Haus- und Gebäudebesetzungen, vor allem in den Städten von Slumbewohnern um Lissabon und vieles mehr. Es war also eine gigantische Bewegung der Besetzungen, die das ganze Regime, das Militärregime in eine ganz starke Bedrängnis brachte, weswegen es sozusagen immer versuchen musste, sich in diesen Basisbewegungen zu verankern.
Das heißt, dass die offizielle Regierung war ein linkes Militärregime oder
eine Art Junta, so nannte sie sich anfangs auch, die hat mehrere Formen gefunden, die, wie gesagt, sich immer so auszuweisen anfangs, auszuweisen versuchten, dass sie mit dem Volk zusammen eine Allianz Armee-Volk, die Armee hatte die Organisationsform des MFA, also das war die Abkürzung für dieses Movimento, diese Bewegung der Streitkräfte, und die mussten also immer so tun und zum Teil auch anstreben durch eine Dynamisierungskampagne auf dem Land und wie das nun hieß, in immer neuen Kampagnen und mit immer neuen Regierungen, die sich unter der Aufsicht dieser Militärjunta verschlissen haben. Denn innerhalb eines Jahres, nach diesem Ende April, Militärkuh, sollten nun auch Wahlen zu einer konstituierenden Versammlung stattfinden. Die wurden noch mal kurz verschoben, fanden dann aber ein Jahr später auch statt. Und die ergaben wieder ein ganz neues Bild und lösten eine ganz neue Welle von Turbulenzen, Dynamik und Klassenkämpfen aus, die dann fast schon chaotisch aussah, es aber nicht war. Darauf muss man gesondert eingehen.
Die politische Ausrichtung dieser Landbesetzung, Hausbesetzung, der Streiks, waren das irgendwie ein paar Organisationen, die da auch ideologisch irgendwie eine Richtung vorgegeben haben, oder war das eher so ein dubioses, wir besetzen und gucken, was dann passiert?
Es wimmelte von Organisationen in dieser Revolution. Auf dem Lande waren es hauptsächlich Gewerkschaften, die bremsten eher, die mussten auch eine eigene neue Bürokratie aufbauen, denn die Gewerkschaften und der Kader, der Funktionärsrahmen der stalinistischen KP, die auch von Anfang an gegenüber den Besetzungen, gegenüber den Streiks, gegenüber den angeblich unverantwortlichen Lohnforderungen einer wirklich armen Lohnarbeiterbevölkerung und Landarbeiterbevölkerung bremste und abwiegelt und sagte, wir müssen doch jetzt eine nationale portugiesische Wirtschaft hinkriegen, seid doch verantwortungsvoll, streikt nicht so viel, erhebt nicht solche unmäßigen Forderungen. Die stellten sich auch, also Gewerkschaftsapparat wie KP, stellten sich auch sehr zäh gegen die Besetzungsbewegung und die gewann ihre Dynamik erst nach ungefähr einem Jahr aufgrund bestimmter oberer politischer Zerklüftungen in der Militärjunta und den Regierungen. Aber die organisierende Kraft waren spontan Bewegungen, die sich aus das ist sehr schwierig bei dieser Revolution, aus einer Gemengelage, aus einem Zusammenwirken von vielen Organisationen, auch maoistischen Organisationen, von linkskommunistischen Organisationen und von Organisationen, das ist eine ganz entscheidende Sache, die sich als nicht parteilich, als nicht irgendeiner Sekte, als nicht irgendeinem Parteiapparat verpflichtet, als Apartidismo, als unparteiisch, man kann es schlecht übersetzen, bezeichneten. Also die Bewegung des Apartidismo, die wurde immer stärker und die führte dann auch zum Endkonflikt im Sommer, Herbst 1975.
Thank you.
So, weiter geht's mit unserem Interview zur Nelkenrevolution, die 1974 in Portugal stattfand. Ja, die Revolution hat stattgefunden und wie ging's dann weiter? Also, das klingt ja erstmal so gut. Revolution klingt ja, als ob irgendwie alles schon erreicht ist. Und war das so? Und wie hat sich das dann entwickelt?
Ja, stattgefunden ist fast schon ein Euphemismus für diese Turbulenzen, die bei dem sogenannten heißen Sommer 1975 dann sich erst richtig entfaltet haben. Es war so, dass es zwei Putschversuche gegeben hat von Seiten der Militärklicke und von Seiten auch sehr stark natürlich. Die USA hatten Interesse, dass hier kein zweites Kuba entsteht und die Menschen hatten Angst, dass die USA ein Jahr nach dem Putsch gegen der Allende-Volksfront-Regierung, diesem blutigen Massaker in Chile, dass sie ein Jahr danach oder zwei Jahre danach auch in Portugal ein solches Chile anrichten würden. Wir wissen heute, dass Kissinger das nicht wollte, dass die aber völlig ratlos waren, weil sich das auch der Blockkonfrontation entzog. Das ist eine komplizierte Sache, die erst noch erforscht wird heute, wie die beiden Blöcke, die Sowjetunion und die USA, die NATO und der Warschauer Pakt zu diesen Turbulenzen standen, was sie mit dieser Revolution, wo alle, fast alle wirklich sagten, das Militärregime auch, wir wollen auf einen Sozialismus zugehen, wo das in der Verfassung festgeschrieben war, was da jetzt werden sollte, wenn die kapitalistischen Firmen dort fliehen, wenn sie dort regelrecht abhauen und nicht investieren, wenn die Inflation, die Arbeitslosigkeit von Monat zu Monat katastrophal höher wurde, wenn gleichzeitig viele, viele Fabriken deswegen auch wieder neu besetzt wurden, um die Sache in die eigene Hand zu nehmen, wo aber kein Markt dafür vorhanden war und wo man versucht hat, in Portugal selbst eine Vernetzung der besetzten Betriebe und der Landwirtschaftskooperativen zustande zu bringen, um eben doch in einer Not oder mit Angola und Mosambik, die nun allmählich ihrer Unabhängigkeit zum Teil entgegengegangen waren, zum Teil entgegensahen, das war auch ein zäher Entkolonisierungsprozess, wie man mit denen zusammenarbeiten kann oder mit sogenannten sozialistischen Ländern oder was. Es war ein völliges Chaos und deswegen auch ein Clinch der Papiere von oben und unten und in dieser Zeit eine Vernetzung von räteartigen Organisationen, von Arbeiterkommissionen, die in alter Form wiedererstanden und die in neuer Form ganz neu entstanden und auch von Räten auf dem Land gleichzeitig mobilisierte in Nordportugal, wo kleine Bauernparzellen waren und keine großen Latifundien und die Leute Angst hatten, dass ihnen diese Kommunisten da in Lissabon ihre Parzelle wegnehmen würden und wo die Kirche sehr, sehr stark noch war. Da wurde also aus allen Rohren auch gehetzt gegen dieses Regime und gegen diesen revolutionären Prozess. Das alles eskalierte sich Sommer, Herbst 1975 dermaßen, dass auch durch eine heftige Verstaatlichungsbewegung, die Militärregierung einleitete, zum Beispiel Verstaatlichung der Banken war schon im Frühjahr geschehen, dass da auch nicht dieser Prozess der Selbstverwaltung, der um sich griff, gebremst werden oder überflüssig gemacht werden konnte oder eingebunden, wie man heute sagt, gemacht werden konnte. Und in dieser Situation gab es einen sehr scharfen Rechtsruck innerhalb der Regierungen. Eine krisengeschüttelte Regierung löste die andere ab. Da gab es einen deutschen Rechtsruck im August 1975 und auch einen Rechtsruck in dieser Militärjunta. Und da es keinerlei Selbstbewaffnung, höchstens der Phrase nach, dieser vielen, vielen revolutionären linken Organisationen oder gar der Bevölkerung selbst, der Apartidismo geneigten, unabhängig autonom kämpfenden Arbeiterorganisationen gab, standen sie dann da als ein sozusagen gut vorbereiteter Rechtsputsch, aber unter sozialdemokratischer Ägide. Die Wahlen waren auch sehr zugunsten der Sozialdemokratie im April ausgegangen, als die dann schließlich das Ganze auf die normale Bahn einer im Laufe von 1976 wieder mit Rollback aller dieser Errungenschaften, dieser Enteignungen sich durchsetzenden parlamentarischen Demokratie zurückgeführt und zurückgeleitet wurde. Das war eine traurige Wende.
Das heißt, diese ganzen autonomen Kräfte, die hatten irgendwie zu viel Vertrauen in den Staat. Der hat dann rechts geputscht und eine parlamentarische Demokratie zur sozialdemokratischen Touch eingeführt.
Sie hatten noch nicht einmal direkt in den Staat so viel Vertrauen. Sie hatten vor allem ins Militär, das sich zum Teil fast schon anarchoid gab, ein übermäßiges Vertrauen. Aber dieses Vertrauen, wo es schwand, wurde es auch nicht ersetzt durch eigenständige, konsequente, strategische, theoretische, kann man insgesamt sagen, und auch ja Selbstbewaffnungsformen. Es wurde gar nicht diskutiert, ob man das in einen Bürgerkrieg mit der NATO hinein marschieren sollte, was viele Militärs befürworteten, oder ob man zurückkehren, den Schwanz einziehen soll sozusagen und jetzt doch brav in die EU als normale parlamentarische Demokratie gehen sollte. Das Letztere geschah dann natürlich verständlicherweise. Die Leute hatten einfach Angst.
Os trabalhadores em Portugal não param de falar e eis aquilo que dizem. A revolução não é uma tempestade, mas rio majestoso e fértil. Só se pode...
Es gibt mehr Wahrheit als Irrtümer, mehr gute Eigenschaften als schlechte, mehr Freuden als Leiden. Nichts ist erledigt. Seit mehr als einem Jahrhundert, seit es Proletariern gibt, die die Klassen abschaffen wollen, kommt man zu früh. Was die soziale Emanzipation wie alles Übrige betrifft, so ist das weniger Gute beseitigt worden. Wir haben den Vorteil, als Nachfolger der alten Revolutionärinnen zu agieren und der Gewitzten unter den Modernen. Wir sind empfänglich für Freundschaft, Gerechtigkeit, Mitleid, Vernunft. Und weil sie das sagen, sind die portugiesischen Arbeiterinnen ein Skandal und ein Greuel für alle besitzenden Klassen der Welt, die jene also so früh wie möglich und mit allen verfügbaren Mitteln niederschlagen müssen. Das Kapital und die Bürokratie haben geschworen, dass sie untergehen müssen, und alle ihre Agenten arbeiten dafür zusammen. Kunyal und Kissinger, Franco und Brezhnev, Giscard und Mao. Denn die Lächerlichkeit und armselige Nichtigkeit der realen Praxis und der spektakulären Rechtfertigungen der ausbeutenden Mächte, die sie repräsentieren, zeigen angesichts der Ernsthaftigkeit und der Größe des Projekts, von dem die portugiesischen Arbeiterinnen ein Beispiel geben, sofort ihr wahres Gesicht. Diese aber glauben, dass es bereits so gut wie keinen Staat mehr gibt. So viel Freiheit genießen sie im Moment. Der Bourgeois flieht, der Gewerkschaftler versteckt sich, die Soldaten geben den Offizieren Befehle. Außerdem sagt das portugiesische Proletariat, dass es, solange seine Freundinnen nicht sterben, nicht über den Tod sprechen werde. Es ignoriert, dass die Zeit nicht wartet, dass Güte nicht genügt, dass sich das Glück wenden kann und dass die Bosheit niemals auf so viel Großmut trifft, dass sie sich zufrieden gebe.
So fasst also der Situationist Guy Debord damals in einem Brief an die portugiesischen Genossinnen die Krise und die Besorgnis in einer lyrischen Form durch Entwendungen des Poeten Lautréamont hauptsächlich und aktualisiert auf die damalige Lage der Blockkonfrontation und so weiter zusammen. Und bis heute ist diese Krise und diese Wende, dieser Knick, diese Niederlage einer ganz großartig für Westeuropa sich entwickelnden langen revolutionären Periode, die das, heute sagt man, fordistische Proletariat zum letzten Mal in einer autonomen Richtung in der Aktion zeigt, in einer Selbstverwaltungsbewegung ohnegleichen. Dieser Prozess ist bis heute noch gar nicht richtig erforscht. Und leider, und deswegen war es gut, mal hier auch ein Wort darüber zu verlieren, in so einem Radio, es ist ja in der Presse, auch in der linken Presse, kaum davon Notiz genommen worden, von diesem Präg, dieser sogenannten Nelkenrevolution, weil dies eine bis heute in Portugal gerade erst wieder aus der Verdrängung durch die Schuldenkrise, durch das beim Alten bleiben, durch das Abbröckeln dieses EU-Wohlfahrtsstaats-Firnisses seit 40 Jahren dann herbeigeführte Gefühl der Angst, wie soll es weitergehen? Es sollte vielleicht wieder jemand wie Otelo Carvalho, wie der damalige linke Militär, der diesen Coup am 26. April machte, wiederkommen, so fragen ihn heute viele Leute. Oder es sollte eine andere Entwicklung der autonomen Selbstverwaltung wieder erstehen. Und das ist also eine große aktuelle Krise. Wir wollen über diese Krise mit zwei Gästen in der Translip sprechen. Am 20. Juni kommt ein linkskommunistischer Autor, der damals selbst dabei war und mitgehandelt hat, in Frankreich 68 schon als junger Mann, dann in Portugal 74, 75 und der eine Auswertung, eine Einschätzung, die berühmt geworden ist, sie heißt Die portugiesische Erfahrung, vorgelegt hat und seitdem auch immer wieder bis heute über diese portugiesische Entwicklung bis zur heutigen Krise dieses randständigen, aber doch in die EU eingebundenen Landes publiziert hat. Den haben wir eingeladen, um mit ihm diese Probleme von damals und heute zu diskutieren. Und zwar weit natürlich über Portugal hinaus, das nur ein Schnittpunkt war und heute auch nur ein Schnittpunkt, sozusagen ein schwaches Kettenglied für die allgemeine Krise des Weltmarkts und der kapitalistischen Weltproduktion ist. Und wir haben auch einen anderen Autor, den Ricardo Noronha, eingeladen, der ebenfalls ebenfalls mit uns diese Probleme diskutieren wird. Der hat über die Verstaatlichung des Bankenwesens, über die semi-periphere Entwicklung Portugals gearbeitet und forscht dort und ist auch praktisch seit langem unterwegs mit einer Gruppe von portugiesischen Autoren, die ebenfalls nicht rein akademisch-theoretisch Theorie machen. Darauf möchte ich hinweisen. Das ist am 20. Juni in der Translip mit Charles Reeve und Carlo Noronha und einem anschließenden Workshop am Samstag drauf. Vielleicht das so viel zu unserem Versuch, die vergessene
und verschwiegene
Revolution hochzuholen.
Translip, wo ist denn die überhaupt genau?
Die ist genau in der Götzstraße, Ecke Lütznerstraße, Haus Nummer 30, Lütznerstraße 30, also um die Ecke in die Götzstraße rein. Wer sich informieren will über unsere Aktivitäten, insbesondere jetzt diese Reihe zur portugiesischen Revolution von 74, 75, kann das auf translibleipzig.wordpress.com, translibleipzig.wordpress.com verfolgen. Und kann mit uns Kontakt aufnehmen oder man kann einfach mal vorbeikommen. Wir haben montags immer mit ein offenes Plenum immer und haben auch ein Selbstverständnispapier, das auf dieser Seite zu sehen ist oder das auch in Printform ausliegt. Beiden sind 15-jährige Sängerinnen mit der Gitarre, die dieses Lied Grandola heute wiederentdeckt haben und über YouTube, so gibt es auch viele andere Beispiele, dieses Lied aktualisieren. Es ist heute überraschend subversiv wieder im Gebrauch, nachdem es jahrzehntelang vergessen war. Wir wollen noch auf einen Workshop, der morgen stattfindet und wo wir in aller Ruhe, auch mit vielen, vielen Filmen, die wir jetzt alle nicht nennen konnten, dieser Ereignisgeschichte und auch der in der tiefen Schärfe der sozialen und historischen Analyse uns 3-4 Tage lang widmen wollen. In der Götzstraße, Ecke Lütznerstraße 30 wollen wir das tun. Man kann für einen Reader mit Material auf unsere Website gucken und wir wollen dazu herzlich einladen, sich mit dieser vergessenen, verdrängten, aber hochaktuellen Revolution, die wir nicht mehr Nelkenrevolution, sondern die wir PREC, PREC, andauernder revolutionärer Prozess nennen wollen, beschäftigen. Tschüss.
Em cada esquina um amigo, um amigo.
Eu sei que tu sabes.
Mas tu és mal.
Tinhas de dizer.
Não é, tu é a vontade. Não.